Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcasts. Mein Name ist Matthias Grzeszek und in unserer heutigen Folge spreche ich mit Professor Matthias Jahn über das Thema der dysfunktionalen Strafverteidigung im deutschen Strafprozessrecht. Hallo Herr Jahn, schön, dass Sie in der heutigen Folge wieder unser Gast sind. Herr Jahn ist mir aufgrund meiner mehrjährigen Tätigkeit an seinem Lehrstuhl für Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtstheorie persönlich bestens bekannt.
Ja, mein Name ist Matthias Jahn. Ich bin Strafrechtslehrer an der Goethe-Uni in Frankfurt mit einem der Schwerpunkte im Wirtschaftsstrafrecht, weshalb ich auch heute die Freude habe, zum dritten Mal in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Und meistens geht's bei mir um Themen, die mit Strafverteidigung zu tun haben. Und so ist es dann auch heute.
Genau. Gehen wir mal direkt in medias res. Herr Jahn, Sie haben kürzlich auf dem 47. Strafverteidigertag in Köln zur dysfunktionalen Strafverteidigung referiert. Und, so habe ich es gehört, veröffentlichen Sie demnächst auch einen Beitrag im Strafverteidiger zu diesem praxisrelevanten Thema, das derzeit kontrovers diskutiert wird. Können Sie uns da einen Einblick geben?
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil die Frage auftaucht, warum wird dieses Thema im Moment diskutiert? Meistens ist es ja so in der Rechtspolitik und auch in der Praxis, es geht um Fälle, aber Fälle haben wir kaum. Fälle, in denen also dysfunktionale Strafverteidigung mal akut geworden ist, sind an einer Hand abzuzählen. Man kann sicherlich sagen, vielleicht können wir später noch über Zahlen sprechen, dass das kein empirisch drängendes Phänomen ist, dass also der aus der Rolle gefallene Strafverteidiger in der Masse der Strafverfahren in Deutschland keine Rolle spielt. Und dennoch steht das im Moment auf dem Zettel der sogenannten StPO-Reformkommission, die in Berlin im Bundesjustizministerium zusammensitzt und bis Ende diesen Jahres einen Abschlussbericht vorlegen soll, der dann auch in ein Gesetzgebungsverfahren einmünden wird.
Wenn wir über den Begriff der dysfunktionalen Verteidigung sprechen, da gibt's noch andere Begriffe, die vielleicht im Volksmund besser bekannt sind, wie der Begriff der Konfliktverteidigung oder Prozesssabotage. Das klingt für den einen oder anderen ähnlich, ist aber offenbar nicht dasselbe. Können Sie uns sagen, was die Unterschiede sind?
Ja, ist eine gute und auch wichtige Frage, auch inhaltlich eine wichtige Frage. Es ist nicht so, wie man das etwa aus dem angloamerikanischen Recht kennt. Da gibt es einen berühmten Ausspruch eines amerikanischen Richters, der mal darüber zu entscheiden hatte, was Pornografie ist und Pornografie von Kunst abgrenzen musste. Und der hat dann einfach in seine Urteilsbegründung reingeschrieben, I know it when I see it. Ja, also ich weiß, was Pornografie ist, wenn ich sehe. Das geht natürlich so unter dem Grundgesetz nicht. Wir müssen unsere Begriffe schärfen, weil auch im Strafprozessrecht natürlich als Eingriffsrecht ein Gesetzesvorbehalt gilt. Ich versuche es kurz zu machen. Konfliktverteidigung ist wahrscheinlich der populärste Begriff. Da geht es zum Beispiel um die extensive Inanspruchnahme des Beweisantragsrechts. Es gibt diesen berühmten Fall aus Dortmund, wo 300 Beweisanträge gestellt und 8000 weitere angekündigt worden sind. Aber auch Störungen der Verhandlungsatmosphäre gehören zur Konfliktverteidigung dazu. Wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, wo etwa die Nichteinnahme zugewiesener Plätze im Gerichtssaal durch Verteidiger eine Rolle spielt. Der Fall der sogenannten Ulmer Five oder der Fünf aus Ulm. Und es gibt weitere, ja, dann schon ins absonderliche, changierende Phänomene, Richterküssaktionen, dem Richter werden die Akten weggenommen, es kommt zu Tätlichkeiten in der Hauptverhandlung und vieles weitere mehr. Also Konfliktverteidigung ist etwas, was mit Aktivität zu tun hat. Und die Konfliktverteidigung kann dann führen, das ist einer der sozusagen weiteren Leitbegriffe, zu Prozesssabotage, ohne dass man bis heute wüsste, wie dieser Begriff genau zu fassen ist. Und wenn man so will, dysfunktionale Verteidigung funktioniert auf einer etwas anderen Ebene, wenn man die meisten Hörerinnen und Hörer haben ja Berührungen zum Strafrecht, das sozusagen materiell strafrechtlich denkt, wäre also Konfliktverteidigung etwas, wo die Aktivität im Vordergrund steht. Dysfunktionale Verteidigung wäre etwas, wo der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit in einem Unterlassen liegt, loyalen Prozessierens. Also der Verteidiger handelt schikanös, nicht ordnungsgemäß, funktionswidrig, verteidigungsfremd und so weiter. Und man sieht schon an diesen Gummibegriffen, auch hier gibt es keine präzise Definition.
Vielen Dank. Sie haben kurz den amerikanischen Rechtsgelehrten erwähnt. Zusammenhang mit dem Begriff der dysfunktionalen Verteidigung taucht auch der Begriff Contempt of Court, ein Begriff aus dem angloamerikanischen System, auf. Die Reformkommission hat ihre Arbeitsgruppe verschiedene Vorschläge entwickelt, die alle auf das Phänomen dysfunktionalen Verteidigung zielen. Können Sie uns den Begriff des Contempt of Court, dieser Regelung, etwas näher bringen?
Ja, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen sicherlich deutsche Übersetzungen von amerikanischen Courtroom-Dramas, von Gerichtsfilmen. Und da wird es meistens so übersetzt: Missachtung des Gerichts. Das gibt's in Deutschland in dieser Form nicht. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen von Obstruktion gegenüber dem Gericht. Und wir haben im deutschen Recht etwas Ähnliches im Gerichtsverfassungsgesetz. Da gibt's eine Vorschrift schon im geltenden Recht, die es ermöglicht, ungebührliches Verhalten in der Hauptverhandlung zu unterbinden. Deren Problem ist, sie betrifft nicht den Strafverteidiger, sondern nur andere Verfahrensbeteiligte und beispielsweise auch das Publikum, die Öffentlichkeit. Und das soll jetzt geändert werden. Das ist einer sozusagen der Pläne, die da in Berlin derzeit geschmiedet werden, nämlich eine Regelung, die es auch gegenüber dem Strafverteidiger ermöglicht, wenn er etwa das Wort entzogen bekommt und weiterredet oder wenn er sich einfach aus der Hauptverhandlung entfernt, den mit einem Ordnungsgeld belegen zu können. Also etwas, was wir in dieser Form in den weit über 100 Jahren, in denen das Recht so aussieht, wie es im Moment sich darstellt, nicht hatten. Das soll jetzt wieder eingeführt werden.
Wie ich es verstanden habe, gilt die Möglichkeit des Ordnungsgeldes, soll nur gegen Strafverteidiger gelten, nicht gegen Staatsanwälte. Wenn sie zum Beispiel unentwegt weiterreden, trotz des Wortentzugs, könnte man hiergegen etwas einwenden?
Es liegt ja nahe, dass darin eine willkürliche Ungleichbehandlung liegt. Das Argument bisher war immer, die Staatsanwälte, die verhalten sich nicht außer der Reihe. Es gibt keine Konfliktstaatsanwälte. Nun haben ja gerade die letzten Jahre gezeigt, dass wir im Bereich der Staatsanwaltschaft auch manches erlebt haben, was man sich früher nicht hätte vorstellen können. Staatsanwälte sind etwa verurteilt worden wegen Konspiration mit organisierter Kriminalität. Das heißt, diese Gewissheit, auf die hier immer noch abgestellt wird, die gibt es nicht mehr. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine sachwidrige Ungleichbehandlung. Hier werden Strafverteidiger einseitig sanktioniert und die Staatsanwälte nicht. Und schon das zeigt, dass dieser Vorschlag nicht ausgegoren ist.
Mal ein kleines Rollenspiel, auch wenn das meiner Rolle in vielen Verfahren als Verteidiger im Wirtschaftsstrafrecht etwas widerspricht. Versuche ich mich mal mit der Gegenposition. Wenn ein Verteidiger einem Vorsitzenden trotz Wortentzugs wiederholt ins Wort fällt oder die Verhandlung durch ständige Anträge de facto lahmlegt, es gab auch mal einen Fall, bei dem Verteidiger exzessiv Wasser und Kaffee getrunken haben, um sogenannte Pinkelpausen zu provozieren, hat das Gericht dann nicht vielleicht ein legitimes Interesse an einer unmittelbaren Sanktionsmöglichkeit, die schärfer ist als die bloße Unterbrechung der Aufhandlung?
Ein solches Interesse hat das Gericht ganz sicherlich. Die Frage ist, ob es hier überhaupt um ein Rechtsproblem in erster Linie geht oder ob solche atmosphärischen Störungen der Hauptverhandlung ihre Ursache nicht an ganz anderer Stelle haben. Aus meiner eigenen Prozesspraxis glaube ich sagen zu können, dass der Schuh in solchen Fällen häufig ganz woanders drückt. Nicht so sehr im Bereich des Rechtlichen, sondern im Bereich des sozialen Miteinanders oder eben nicht Miteinanderkönnens. Und ein Zusammenraufen hat oftmals mehr Effekt als ein legalistisches Hinweisen auf etwaige Sanktionsmöglichkeiten. Dies vorausgeschickt, natürlich gibt es Fallkonstellationen, die das geltende Recht auch abbilden kann. Wir haben beim Pflichtverteidiger die Möglichkeit, dass, wenn sein Verhalten dazu führt, dass die Hauptverhandlung ausgesetzt werden muss, dass er die Kosten dafür zu tragen hat. Und das ist bei einer aufwendigen Hauptverhandlung einer Wirtschaftsstrafsache für einen Pflichtverteidiger ein ernstzunehmendes Problem. Wir haben für härtere Fälle eine Regelung in der Strafprozessordnung aus den 1970er Jahren, also aus der Zeit der großen Terroristenverfahren, die es dem Gericht ermöglicht, wenn das, was da passiert, für den Fall der Verurteilung eine Strafvereitelung auch eine nur versuchte Strafvereitelung wäre, ein Ausschließungsverfahren in Gang zu setzen. Und da genügt, auch daran erinnert man sich vielleicht noch aus den materiellstrafrechtlichen Vorlesungen, eine Verzögerung der Hauptverhandlung für geraume Zeit. Das kann schon bei wenigen Wochen der Fall sein. Also man sieht, das deutsche Recht ist nicht wehrlos gegen ein solches obstruktives Verhalten. Aber das deutsche Recht ist klug, weil es beispielsweise die Ausschließung nicht dem Vorsitzenden in der laufenden Hauptverhandlung ermöglicht, sondern die Entscheidungszuständigkeit wegnimmt zum Oberlandesgericht, das in diesem konkreten Verfahren überhaupt nicht beteiligt ist. Und dort beugt sich dann ein Senat über die Vorgänge und kann sine ira et studio darüber entscheiden, ob das tatsächlich etwas ist, was man als Strafvereitelung zu bezeichnen hätte, oder ob es sich um bloße Strafjustizvereitelung handelt und das Gericht schauen muss, wie es das Verfahren mit anderen Ordnungsmitteln zurande bekommt.
Befürworter dieser Contempt of Court-Regelung verweisen gerne darauf, dass diese Sanktion in wohl vielen anderen Ländern üblich sei, oder die Sanktionsmöglichkeiten. Ist das Argument des internationalen Gleichklangs für Sie überzeugend, Herr Jahn?
Nein. Das sind lustigerweise häufig Kolleginnen und Kollegen, die diese Position einnehmen, die in anderem Zusammenhang sehr großen Wert darauf legen, dass Deutschland Sonderwege geht, etwa bei der Dokumentation der Hauptverhandlungen, wo wir eines der letzten Länder in Europa sind, das diese Möglichkeit nicht bietet. Aber sei es wie es sei, nein, das Argument ist nicht überzeugend. Der Hinweis darauf, dass es das doch insbesondere im angloamerikanischen Rechtsbereich gäbe, geht fehl, weil unser Prozessmodell ein ganz anderes ist. Der amerikanische Prozess, deshalb funktioniert ja das Courtroom-Drama im Kino so toll, ist ein Wettstreit zwischen der Position der Anklage und der Position der Verteidigung. Und das Gericht ist ganz zurückgenommen und entscheidet wie ein Schiedsrichter, wer die besseren Argumente hat. Oder am Ende entscheidet sogar die Jury über die Frage, wer gewinnt und wer verliert. Das ist nicht unser Prozessverständnis. Unser Prozessverständnis ist nicht Gewinnen und Verlieren. Unser Prozessverständnis ist Wahrheitssuche. Also diese alteuropäische Idee, wenn man so möchte, dass alles dafür unternommen werden muss, um sich der Wahrheit bestmöglich anzunähern. Und dieses Prozessmodell funktioniert eben nicht mit einer zurückgenommenen Rolle des Gerichts und insbesondere nicht des Vorsitzenden, sondern er muss selbst ein Interesse daran haben, herauszufinden, wie es war. Das heißt, er lässt die Anklageschrift zu zur Hauptverhandlung und in dem Moment haben wir es zu tun mit einer asymmetrischen Struktur. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklagehypothese, der sich das Gericht angeschlossen hat. Und die Verteidigung kommt in eine Schieflage, weil sie permanent nach zwei Seiten hin verteidigen muss. Und in dieser Situation jetzt die Verteidigung noch mit der Drohung von Ordnungsmaßnahmen bei dysfunktionalem Verhalten zu belegen, ist ein Eingriff in den Kernbereich strafprozessualer Gewaltenteilung.
In Ihrem Beitrag für den Strafverteidiger, der demnächst erscheint, im nächsten Heft?
Ja, euch im nächsten Heft.
Sehr gut. Also für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, Strafverteidiger abonnieren, das nächste Heft lesen. Da erscheint der Beitrag, auf den ich jetzt hinaus will. Da schildern Sie einen Fall, einen Extremfall von einer Rechtsanwältin im sogenannten Zündelverfahren vor dem Landgericht Mannheim, bei dem die Verteidigerin die Verhandlung faktisch als Bühne genutzt hat für eine Holocaustleugnung und schließlich von Wachtmeisterinnen aus dem Saal getragen werden musste. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, das bestehende Recht sieht ja Maßnahmen vor. Es hat auch damals funktioniert. Die Verteidigerin wurde ausgeschlossen. Kann man hieraus noch weitere Schlüsse auf die aktuellen Reformbemühungen ziehen?
Ja, also man kann erstmal festhalten, dass dieser Fall, nach dem, was mir zugetragen worden ist, in den Beratungen der einschlägigen Arbeitsgruppe der StPO-Reformkommission in Berlin eine große Rolle gespielt hat. Und dieser Fall ist ja auch beeindruckend in seinem Changieren zwischen Absurdität und Düsternis. Die Verteidigerin hat damals unter anderem die Schöffen darüber belehrt, dass ihnen die Todesstrafe droht, wenn sie ihren Mandanten, den Holocaustleugner Ernst Zündel, verurteilen würden. Das könne nämlich Feindbegünstigung und Volksverleumdung sein und darauf stehe die Todesstrafe. Und ihr Argument war, die Todesstrafe gibt's immer noch, weil das Grundgesetz, die Bundesrepublik Deutschland und so weiter, alles ein Organ der Fremdherrschaft sei. Der Fall, das muss man sich verdeutlichen, spielt im Jahre 2002 oder 2003, bin ich nicht mehr ganz sicher. Schon damals gab es also so etwas, was also heute sozusagen Reichsbürger, ja, Kulturgut oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, eher Unkulturgut darstellt. Aus diesem Fall kann man drei Dinge lernen. Erstens, das geltende Recht liefert für solche Extremfälle Handhabe. Die Verteidigerin wurde dann, Sie haben es erwähnt, ausgeschlossen und sie wurde übrigens dann auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und dann verliert sich ihre Spur. Das Zweite, was man daraus lernen kann, ist, man muss genau hinschauen. Das, was diese Anwältin gemacht hat, ist gar keine Verteidigung im Rechtssinne gewesen. Die hat teilweise dem Publikum zugewandt, deklamiert und hat da also ihre Holocaustleugnung und Suaden gegen die Nichtgeltung des Grundgesetzes für diesen Fall abgelassen. Aber das hat mit Verteidigung nichts zu tun. Das ist eben etwas, was nur bei Gelegenheit einer Hauptverhandlung passiert. Und drittens und letztens, das sind extreme Einzelfälle. Ich beobachte das ja jetzt doch schon einige Jahrzehnte und dieser Fall sticht aus der Masse der Fälle, das ist wirklich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Handvoll Fälle, heraus und kann nicht Anlass dafür geben, die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz jetzt grundlegend zu reformieren.
Wenn wir bei dem Thema der Reformierung sind, die Reformkommission soll den Abschlussbericht, so habe ich es gelesen, bis November 2026 vorlegen. Es werden ja zahlreiche Vorschläge diskutiert. Herr Jahn, Sie persönlich, welche halten Sie für realistisch? Und wo würden Sie sich wünschen, dass auch die rechtswissenschaftliche Gemeinschaft noch stärker interveniert, bevor ein Reformgesetz letztlich verabschiedet wird?
Ja, das ist eine gute und vor allen Dingen auch eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Deshalb, weil das Ministerium natürlich aus naheliegenden und für mich auch sehr einsichtigen Gründen versucht, so ein bisschen eine Chinese Wall um diese Diskussion herum aufzubauen und erstmal Fakten zu schaffen, also mit einem fertigen Gesetzentwurf dann Ende des Jahres 2026 ans Licht der Öffentlichkeit zu treten. Dann ist es aber zu spät für inhaltliche Diskussionen. Und deshalb habe ich mich durch diese Kritik, die auch mich und diesen Beitrag getroffen hat, über den ja schon in der Presse berichtet worden ist, bevor er überhaupt gedruckt ist, nicht davon abschrecken lassen, jetzt meine Stimme zu erheben, weil ich eine Schieflage der Diskussion befürchte, weil Vorschläge gemacht werden, die vor dem Grundgesetz keinen Bestand haben dürfen. Und da muss man die Stimme erheben zu einem Zeitpunkt, wo man noch inhaltlichen Einfluss nehmen kann. Es ist nicht so, dass die StPO-Reformkommission an zahlreichen Stellen eine solche Unwucht aufweist, aber gerade was die Verteidigung betrifft, gehen mir die Vorschläge häufig zu weit. Es gibt andere Aspekte in der Reformkommission, auch solche, die einschlägig sind, etwa zur Durchführung der Hauptverhandlung, die sind vernünftig. Da geht's beispielsweise um den vermehrten Einsatz von audiovisuellen Möglichkeiten, die Hauptverhandlung zu dokumentieren, um Zeugen zuzuschalten und Ähnliches, die im allseitigen Interesse sind, die gerade auch im Wirtschaftsstrafverfahren Erleichterungen bringen können, wenn es etwa um Auslandszeugen geht, die eben nur zum Randgeschehen aussagen. Es gibt Aspekte neben der vermehrten Videovernehmung wie die Ausweitung des Selbstleseverfahrens in ein Selbstsehverfahren. Die muss man sich genau anschauen. Die sind schon kritischer für die Wahrheitsfindung. Wenn man also nicht mehr nur 5 Leitsordner über das Wochenende in das Selbstleseverfahren reingibt, in ein Wirtschaftsstrafverfahren, sondern möglicherweise auch umfangreiche Videodokumente. Das muss man sich dann im Einzelfall sehr genau anschauen, ob das sinnvoll oder ob das seinerseits dysfunktional ist für die Annäherung an die Wahrheit in der Hauptverhandlung. Und dann gibt's Aspekte, die ich richtig finde, die man sich genauer anschauen muss. Elektronische Aktenführung, auch das ist ja ein großes Thema im Wirtschaftsstrafverfahren. Das muss ausgeweitet werden. Aus meiner Sicht ist da die Kommission sogar noch zögerlich. Man sollte über Cloud-Lösungen nachdenken. Das ist etwas, was ein Zukunftsthema ist. Man muss über den Einsatz von KI in diesem Kontext nachdenken. Das sind also die Themen, wo ich sagen würde, da macht die Reformkommission bisher schon einen ganz guten Job und könnte sich sogar noch etwas mehr trauen.
Prima. Vielen Dank, Herr Jahn, für dieses sehr interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier hatten. Ich hoffe, dass ich auch noch irgendwann ein viertes Mal in diesem sehr wichtigen und für mich auch immer, wenn ich zuhöre, gewinnbringenden Podcast meinen kleinen Beitrag leisten kann.
Das heißt ja, alle guten Dinge sind drei, aber wir finden sicher noch ein neues Thema.
Ich freue mich drauf.
Und dann für Sie, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, gilt wie immer, melden Sie sich doch gerne jederzeit unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.